Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die ist Historikerin, Geschichtsprofessorin und Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Guten Morgen und herzlich willkommen, Ute Frevert.
Guten Morgen, Herr Heim.
Sie haben sich ein absolut spannendes Forschungsgebiet ausgeguckt. Gefühle, Emotionen in der Politik, in der Geschichte, in der Gesellschaft. Wenn wir mit uns beiden anfangen, wir haben vor der Sendung uns das erste Mal persönlich gesehen. Davor gab es irgendwie 2-3 Mails hin und her. Wie wichtig sind da die ersten 2-3 Sekunden einer Begegnung?
Die sind schon sehr wichtig, allerdings sind sie nicht alles entscheidend. Wir könnten, angenommen, wir wären uns unsympathisch, was wir offenbar nicht gewesen sind, dann könnte doch aber im weiteren Verlauf dieses Gesprächs dieser erste Eindruck auch revidiert werden. Also wichtig, aber nicht allentscheidend.
Wobei ich persönlich für mich selber festgestellt habe, es bedarf eigentlich nur 2, 3, 4, 5 Sekunden, um zu merken, ob ich mit jemandem kann oder nicht. Geht das Ihnen ähnlich?
Das sind eher Denkkonventionen. Ich erinnere mich an eine Situation noch in meiner ganz starken, aktiven feministischen Phase. Da war ich auf einer Tagung, die Frauen aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen zusammengeführt hat. Also Wissenschaft, Gesellschaft, Gewerkschaft, wie auch immer. Und da gab es zwei Frauen, die extrem konventionell gekleidet waren, also so Business Suit und extrem geschminkt, aufgedonnert so in meiner damaligen eher laxen Attitüde. Aber war dann total überrascht, als sie im weiteren Verlauf sich als kämpferische, sehr eloquente, sehr selbstbewusste und sehr fortschrittliche Feministin entpuppten.
Wie heftig war Ihre feministische Phase?
Und sehr heftig.
Sehr heftig heißt?
Nein, ich war schon in den 70er, 80er Jahren jemand, die diesen Feminismus, also die neue Frauenbewegung, sowohl für sich persönlich als auch politisch, als auch in meinem wissenschaftlichen Werdegang sozusagen sehr stark umarmt hat.
Würden Sie sagen, im Rückblick, es gab sowas wie eine sinnvolle feministische Geschichtsforschung?
Ja, absolut. Also ohne dieses erste massive Interesse an dem, was Frauen in der Geschichte bewirkt haben oder auch erlebt haben, erlitten haben, getan haben, ohne dieses Interesse wäre unsere Geschichtswissenschaft heute wahrscheinlich immer noch so, ja, vordergründig allgemein, aber hintergründig dann doch eigentlich vor allen Dingen auf Phänomene und Ereignisse und Entwicklungen bezogen, die ausschließlich Männer betrafen.
Heißt das im Rückschluss, die Bedeutung und die Rollen von Frauen in der Geschichte sind dramatisch unterschätzt worden über einen langen Zeitraum?
Sie sind nicht nur unterschätzt worden, sie sind ausgeblendet worden. Es hat einfach niemanden interessiert. Und durch dieses Interesse an Frauen sind nicht nur dann, was weiß ich, besonders tolle und besonders sichtbare Frauen auf einmal sichtbar geworden, sondern es sind auch Lebensbereiche, die vor allen Dingen Frauen betrafen, ganz anders perspektiviert worden. Da geht es dann darum, wer kämpft gegen wen, sind Gewerkschaften eigentlich wirklich so inklusiv oder haben sie dann doch nur die Interessen ihrer männlichen Mitglieder im Blick gehabt?
Eine Frau, die letztlich unter, wenn man es denn so formulieren darf, feministischen Prämissen ihre berufliche Karriere gemacht hat, da gehen wir jetzt fast zurück in die 70er Jahre. Wie war das damals?
Nicht gerade eisig, aber einsam, würde ich sagen. Es gab sehr wenige Frauen in den wichtigen, sichtbaren Machtpositionen in der Wissenschaft, ja, an denen sich jüngere Frauen hätten orientieren können. In der Weise sind Vorbilder nämlich doch wichtig, nach dem Motto, da hat es jemand geschafft und die sieht auch noch gut aus. Also nicht im Sinne von, sie ist hübsch und sonst wie und wohl gestaltet, sondern sie macht einen guten Job, sie kann sich durchsetzen, sie macht irgendwelche Dinge, die ja vielleicht auch besonders innovativ sind, besonders originell sind oder besonders gut sind. Gut, das ist natürlich wieder eine typische Geschichte. Ich ertappe mich dabei selber, dass man sagt, wenn Frauen dort in diese heiligen Hallen zugelassen werden, dann müssen sie auch etwas Besonderes sein. Sie dürfen nicht so medioker sein wie die meisten Männer. Sie müssen dann immer alle toppen.
Sie haben nun, was Ihren Werdegang angeht, verschiedene Stationen gehabt. Bielefeld, Berlin, Konstanz, Yale. Gibt es eine für Sie wichtigste Station?
Am wichtigsten war wirklich Yale. In dem Sinne, als mir die 4,5, fast 5 Jahre an dieser amerikanischen Universität ganz viele Lichter aufgesetzt haben, die vorher nicht so geleuchtet haben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel war es für eine große Herausforderung, amerikanischen Studierenden die deutsche Geschichte nahezubringen. Wissen Sie, wenn man in Deutschland deutsche oder europäische Geschichte unterrichtet, lehrt an der Universität, dann können Sie gewiss sein, dass Ihre Studierenden davon schon ganz viel wissen, dass sie nicht nur Wissen haben, sondern auch einen Habitus haben, dass sie in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind und in irgendeiner Weise mit dieser Geschichte in Berührung gekommen sind. Das heißt, man kann aufsatteln. Und in Amerika war es eben ganz anders. Die kannten von Deutschland nur die Operation Barbarossa oder Stasi war auch immer noch ein Begriff, mit dem viel hantiert wurde. Aber ansonsten, ich musste mein Wissen über Geschichte vollkommen neu anordnen und Brücken bauen. Und das fand ich selber wiederum hochinteressant, weil es mir einen anderen Blick auf meine Geschichte gegeben hat.
Ist es dann Ihnen gelungen, bei diesen amerikanischen Studierenden auch sowas wie ein wirkliches Interesse zu erzeugen?
Nicht bei allen. Also viele junge Amerikaner, vor allen Dingen auch männliche Amerikaner, sind wirklich in meine Veranstaltung gekommen, um etwas über die lange Zeit erfolgreichen Wehrmachtsoperationen im Zweiten Weltkrieg zu erfahren. Und als sie dann begriffen, dass ich ihnen auch etwas über Karl Marx und Friedrich Engels und über die deutsche Arbeiterbewegung und über die Lebensreformbewegung und über Berlin in den 20er Jahren erzählen wollte, da waren sie relativ enttäuscht. Denn Personen, die eher mit einem kulturgeschichtlichen oder gesellschaftsgeschichtlichen Interesse Geschichte studiert haben, die sind damals in Yale eher zu meinem Kollegen gegangen, der Französischgeschichte unterrichtet hat und dann sozusagen Paris um 1900 gelehrt hat. Das war für die andere Gruppe von Studierenden attraktiv. Und bei mir wollten sie eigentlich wirklich sozusagen die Hardcore-Militärgeschichte haben.
Sie behandeln Emotionen in der Politik, in der Geschichte, in Ihrem neuen Buch, das da heißt Politik der Demütigung. Ist Kränkung oder die Wirkung von Kränkung bei einem selbst tagesformabhängig? Das heißt, manchmal geht's einen überhaupt nicht an und manchmal regt man sich tierisch auf?
Das ist sicherlich der Fall. Es hat aber auch etwas damit zu tun, welche Aspekte Ihres eigenen Selbstwertgefühls in dieser Kränkung eigentlich berührt werden. Und es gibt bestimmte Aspekte, die Ihnen besonders nah sind, die Ihnen besonders nahe gehen und auf die Sie dann auch sehr empfindlich reagieren, auf deren Kränkung Sie empfindlich reagieren. Und es gibt andere, ich würde mal glauben, dass für viele Männer despektierliche Äußerungen über ihr Äußeres nicht so wichtig sind, wie das für Frauen zum Beispiel der Fall ist, weil Frauen auf dieses Äußere in der Regel mehr Acht geben müssen auch.
Das gilt heute noch?
Ja, ja, das gilt heute noch. Eine klassische Geschichte zum Beispiel ist, wenn Männer auf ihre, Promiskuitivität angesprochen werden, dann empfinden sie das als ein Kompliment. Wenn Frauen auf ihre Promiskuitivität angesprochen werden, empfinden sie das als eine Demütigung, weil es dem Bild einer Frau nicht entspricht, ständig wechselnde und so weiter,
genau,
Partner zu haben.
Aber das irritiert mich jetzt deshalb total, weil eingangs der Sendung haben wir uns über die Errungenschaften der Emanzipation und der Frauenbewegung unterhalten. Und dann kommt so ein Satz raus wie der, den Sie gerade geäußert haben.
Mir wäre es auch lieber, wenn es anders wäre. Aber auch der Feminismus ist nicht unbegrenzt erfolgreich gewesen. Nein, es gibt gerade im Bereich des sexuellen Verhaltens noch sehr viele, ich würde sagen, Rückstände traditioneller Verhaltensweisen. Rückstände, die nicht abgebaut worden sind durch diese feministische Aufbruchsemphase der 70er, 80er Jahre, die zum Teil heute zurückkehren, wenn sie denn mal ein bisschen unter dem Teppich versteckt gewesen sind.
Wie kann man das ändern? Wenn man es überhaupt ändern kann?
Man kann Menschen darauf aufmerksam machen, mit welchem unterschiedlichen Maß sie da messen und warum sie mit unterschiedlichem Maß messen. Auf der anderen Seite, ich glaube, da ist so was wie Aufklärung. Ich bin ein großer Aufklärer oder eine große Aufklärerin. Und ich meine, an was soll man sonst glauben als an die Macht der Vernunft und die Macht auch der sozusagen moralischen Emotionen? Ich will das nicht auseinanderdividieren hier. Aber an dem Punkt gibt es sowas wie eine Sucht auch, wie ein Bedürfnis nach klaren Unterscheidungen, die zum Beispiel zwischen Männern und Frauen verlaufen sollen und die dann immer wieder zu solchen Doppelstandards, so einer doppelten Moral auch führen.
Eins noch, was Kränkungen angeht, kann es sein, dass Kränkungen ein extrem langes Gedächtnis haben?
Ja, also das ist generell der Fall. In dem Moment, in dem man beschämt worden ist oder gar gedemütigt worden ist, diese Erfahrung bleibt einem sehr lange in den Knochen stecken.
Wenn wir über Demütigungen reden, Frau Frevert, kann man das an bestimmten Beispielen festmachen? Also der Prozess gegen die Verschwörer des 20. Juli, diese Auftritte des unfassbar unsäglichen Herrn Freisler und die komplette Palette von versuchten Demütigungen damals?
Diese Freisler-Tiraden vor dem Volksgerichtshof sind wirklich ein ausgezeichnetes Beispiel für die Rolle, die Demütigung jetzt rein verbaler Natur, aber auch, nein, durchaus auch symbolischer Natur gespielt haben und die Position der Angeklagten nochmal sozusagen schwächer gemacht haben, nochmal hilfloser und ohnmächtiger gemacht haben.
Also Angeklagte, denen man Gürtel und Hosenträger weggenommen hat?
Die man in einer Verfassung, in einer Kleidung, die nun ihren Körpern nicht angemessen gewesen sind, vorher waren sie Offiziere gewesen, waren schneidig, jetzt mussten sie sozusagen den Hosenbund selber festhalten. Das war das eine. Aber dann auch diese Schimpftiraden, die Freisler benutzt hat, sie Lump, sie kleines Würstchen, wie auch immer. Also so Dinge, die man natürlich vor einem normalen Gericht auch niemals sagen würde, wo es immer darum geht, den selbst einen Schwerverbrecher einigermaßen respektvoll und vor allen Dingen zivilisiert zu behandeln. Wobei, aber darum ging es ja damals nicht.
Wobei viele dieser Angeklagten, die Bilder kann man sich ja auch im Internet anschauen, ein großes Maß an Würde gezeigt haben unter diesen extrem schwierigen Bedingungen vor Gericht.
Sie sind nicht zusammengebrochen, sie haben Haltung bewahrt.
Eine vielleicht etwas subtilere Demütigung. Wir erinnern uns, Weimarer Republik, der damalige Reichspräsident Friedrich Ebert wurde auf einer Seite 1 einer Zeitung abgebildet in der Badehose.
Das war auch nicht irgendeine Zeitung, sondern das war die wichtigste Illustrierte, also Berliner Illustrierte Zeitung, vielleicht vergleichbar heute oder ja zu seinen besten Zeiten mit dem Stern, also mit viel Fotos, mit viel Bildmaterial. Und da ist in der Tat an dem Tag, an dem Friedrich Ebert auf die Weimarer Reichsverfassung als neuer Reichspräsident vereidigt wird, an diesem Tag erscheint als Titelbild ein bearbeitetes Schwarz-Weiß-Foto von ihm und Gustav Noske, Verteidigungsminister, damals auch Sozialdemokrat, dass die beiden nicht unbedingt mit Sixpack-Figur am Ostseestrand zeigt, in Badehose. Und das war eine bewusste Strategie der Demütigung von Leuten, die eben jetzt nicht mehr Kaiser und dynastisch und sonst was waren, sondern simple Sozialdemokraten.
Wir haben vorhin festgestellt, Kränkungen haben ein sehr langes Gedächtnis. Das gilt vermutlich erst recht für Demütigung.
Wien, März 1938, nach dem Anschluss oder während des Anschlusses, die jüdische Bevölkerung von Wien wird gezwungen von SA-Leuten, irgendwelche Männer, die meinen, sie hätten jetzt die Macht dazu, die Anti-Nazi-Parolen, die man auf den Bürgersteig geschrieben hat, mit ihren Zahnbürsten, ihren normalen Bürsten auf den Knien wegzuwischen. Das ist eine Demütigung auf die Knie. Alle Leute stehen drumherum und feixen. Das sind nicht die Männer und Frauen und Kinder, die diese Parolen auf die Bürgersteige geschrieben haben. Sie haben überhaupt nichts mit diesen Parolen zu tun, aber sie werden gezwungen, als Juden sie auf den Knien wegzuwischen. Das ist Demütigung pur.
Ihr aktuelles Schwerpunktthema in Berlin bei der Bildungsforschung, Frau Frevert?
Ich arbeite oder taste mich heran an ein neues Projekt, ein neues großes Buch, in dem ich versuche, das 19., 20. Jahrhundert daraufhin zu kartografieren, in welchem Mischungsverhältnis sich Verhaltenslehren und Verhaltensweisen der Rationalität und der Emotionalität miteinander gemischt haben.
Das ist ein extrem hoher Anspruch.
Ja, muss man haben.
Wie weit sind Sie auf diesem Berg schon nach oben gekommen?
Naja, ich habe gerade ja das andere Buch erst abgeschlossen, ist gerade rausgekommen.
Die Politik erfährt jetzt, der Demütigung.
Es erfährt jetzt auch, das freut mich besonders, eine englische Fassung und dafür muss ich es auch noch etwas umarbeiten. Ansonsten bin ich in der Materialfindungsphase, also dem, was Historiker besonders gerne machen, einfach Quellen suchen.
Apropos Quellensuche, das haben Sie natürlich auch bei diesem jetzt letzten Buch gemacht und versucht, bei einem so komplexen Thema mit so vielen Facetten und Nuancen. Wo fängt man an und wo hört man auf?
Ja, wo man aufhört, das ist dann einfach eine dezisionistische Handlung. Irgendwann ist
Was
einfach
heißt das
Schluss.
Übersetzt?
Ja, irgendwann entscheidet man einfach, man hört auf, obwohl man unendlich weitermachen könnte. Zumal dann, wenn man, wie in dem Buch Politik der Demütigung, eben bis in unsere Zeit hinein geht und nicht, was weiß ich, irgendwann in Mitte des 20. Jahrhunderts aufhört und da unsere Zeit tagtäglich neues Material, neue Quellen hervorbringt, könnte es potenziell eine Arbeit ohne jedes Ende sein. Und dann macht man einfach, zieht man irgendwann den Strich oder hat mit dem Verlag einfach ein Abgabedatum vereinbart und dann hält man das eben auch ein als braver Bürger oder brave Autorin. Wo man anfängt, also ich bin angefangen im späten 18. Jahrhundert und habe mir angeschaut zum Beispiel, wie diese ganzen Debatten und auch die entsprechenden Entscheidungen zur Abschaffung des Prangers, zur Abschaffung der öffentlichen Prügelstrafe, zur Abschaffung der Brandmarkung, also das klassische sozusagen Einbrennen eines Zeichens in die Haut von Menschen, die straffällig geworden sind, wann diese Debatte einsetzt, wie sie sich vollzieht und wie sie endet.
Ein langer und langsamer Prozess?
Ein langer Prozess und also der Fahrt aufnimmt eigentlich im späten 18. Jahrhundert, sozusagen um 1800 und dann aber überall in allen europäischen Ländern nochmal ungefähr 30, 40 Jahre braucht, bis er dann wirklich zur Abschaffung, formellen Abschaffung dieser Strafen, zur Streichung dieser Strafen aus den Gesetzbüchern führt.
Sympathie, Antipathie, zwei, kann man sagen, Frau Frevert, archaische Gefühle, die in jedem von uns drin sind und die in jedem Leben eine Rolle spielen, also auch in der hohen Politik?
Vor 250 Jahren, das ist immer gern der Zeitpunkt, in dem ich einsetze, hat Adam Smith über Sympathie geschrieben und hat damit sein großes Buch über die Theorie der moralischen Empfindung eingeleitet, nämlich Sympathie, Sympathy, also das, was wir heute Empathie nennen würden, als eigentlich das Grundgefühl jeder Art von Gesellschaft. Also ohne eine irgendwie geartete Zuneigung im wahrsten Sinne des Wortes kann es Gesellschaft nicht geben. Es braucht so etwas wie eine Art von Grundbereitschaft, den anderen nicht als Feind, sondern als Freund wahrzunehmen.
Aber da gibt es in der Geschichte ja ein paar ganz signifikante Gegenbeispiele, wo nicht Sympathie, Empathie eine Rolle spielen, sondern wo die vorherrschenden Gefühle Hass, Ablehnung und Vernichtung sind. Wenn wir an den Nationalsozialismus denken, wenn wir an den Stalinismus denken beispielsweise.
Ja, einerseits, andererseits. Also es gibt eine schöne Definition von Mitgefühl, also wäre ja dann das deutsche Wort dafür oder das Mitfühlen, aus einem Lexikon, was in den 30er Jahren, also während der nationalsozialistischen Zeit erschienen ist. Und da wird Mitgefühl sehr positiv gesehen, aber eben nur auf die Gemeinschaftsgenossen bezogen. Und dann kann man sich sehr schnell ausbuchstabieren, wer eben nicht Gemeinschaftsgenosse ist. Und der wird dann eben in der Tat mit Verachtung, aber auch Hass bis hin zum Vernichtungswillen übergossen.
Das ist ja die brutalst mögliche Ausgrenzung und Abgrenzung bestimmten Menschen wie den Juden beispielsweise während des Nationalsozialismus, das Menschsein abzusprechen.
Ja, das Menschsein, das Bürgersein, man hat keine Ehre mehr, man hat keinerlei Platz mehr in dem rechtsstaatlichen Gebilde dieser Nation. Das ist die Auslöschung im Prinzip. Und die wurde, bevor sie physisch vollzogen wurde, natürlich auf der Ebene von Gesetzen, ausgrenzenden Gesetzen, also 1935 vollzogen.
Und das wird auf eine vielleicht sogar absurde Weise im Stalinismus noch getoppt, als es diese Schauprozesse in den 30er Jahren gegeben hat und Menschen, Angeklagte, vollkommen zu Unrecht Angeklagte gesagt haben, jawohl, ich gehe freiwillig vor ein Erschießungskommando im Sinne des höheren sozialistischen Erkenntniswertes.
Arthur Köstler hat, denke ich, darüber das allerbeste Buch geschrieben, Darkness at Noon, Sonnenfinsternis, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Ja. Was genau diese für uns sehr verquere Logik der Selbstbeschuldigung für etwas, was gar nicht stimmt, nicht stimmen kann, vorführt in sehr beeindruckenden und ergreifenden Szenen. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass der Stalinismus das alles noch getoppt hat. Ich finde, wir haben da zwei Regime, die an Vernichtungsenergie, also ein großes Maß jeweils an dieser Energie aufgebracht haben, sie aber gegen ganz verschiedene Gruppen dieser Gesellschaft gewendet haben. Also der Stalinismus sozusagen gegen den Klassenfeind, das waren die Kulaken, das waren, ja, sagen die bürgerliche Gruppen, während für den Nationalsozialismus war es halt der Rassenfeind. Und es waren auch nicht nur Rassen, es waren nicht nur Juden, die in Deutschland verfolgt worden sind und vernichtet worden sind. Es waren auch Homosexuelle, es waren Asoziale, es waren kranke Menschen. Der Kreis derer, die nicht in dem Sinne als Gemeinschaftsgenossen akzeptiert waren, war schon relativ groß.
Wir haben vorhin über den Nationalsozialismus gesprochen, über den Stalinismus, dahinter zwei Figuren, Hitler und Stalin, ein aus heutiger Sicht vollkommen absurder Führungskult, aber es lief kürzlich im Fernsehen, in einem dieser berühmten Spartenkanäle, eine Dokumentation, aktuelle Dokumentation über Nordkorea. Eine junge Frau sagt selig lächelnd in die Kamera, wir sind die glücklichsten Menschen der Welt im schönsten Land der Welt.
Ja, das ist Gehirnwäsche. Also das passiert dann, wenn man Menschen vollkommen abschottet von jeder Art von Information, die aus einer anderen Perspektive, entweder Binnenperspektive oder Außenperspektive kommt. Wenn sie immer nur hören und das letztendlich haben wir solche Gehirnwäsche-Phänomene natürlich auch in den 30er Jahren in unserem Land gehabt. In der DDR hat es nie so funktioniert, weil die Medien eben auch den eisernen Vorhang überklettert haben und man schon immer wusste, dass es im Westen nicht nur Arbeitslosigkeit war, wie Herr von Schnitzler uns.
Also, Frau Frevert, müssen wir kurz unterbrechen, weil Ines hat eine neue und wichtige Meldung.
Es gibt einen Falschfahrer. Achtung, Autofahrer auf der A98 Weil am Rhein Schaffhausen. Zwischen Dreieckweil am Rhein und Eimeldingen kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie besonders vorsichtig und überholen Sie nicht. Auf der A98 Weil am Rhein Schaffhausen. Zwischen Dreieckweil am Rhein und Eimeldingen ein Falschfahrer. Fahren Sie in beiden Richtungen besonders vorsichtig.
Weiter im Text mit Ute Frevert. Die Sendung mit ihr haben wir in der vergangenen Woche aufgezeichnet.
Nicht uns, sondern die den DDR-Bürgern weismachen wollte und nicht nur Kriminalität und Elend, sondern auch etwas ganz anderes. Aber Nordkorea ist in der Tat ist noch ein vollkommen abgeschottetes Land, vielleicht so wie Albanien in den 80er Jahren, wo außer Enver Hoxha auch keine Stimme zu hören war.
Aber wenn Sie die DDR ansprechen, ein Land, das ja auch von frühester Kindheit an versucht hat, die kleinen Bürger zum Sozialismus zu erziehen, zeigt sich das heute noch und haben wir das vielleicht auch im Westen grandios unterschätzt, welche Langzeitwirkungen sowas hat?
Woher kommt das? Also ich habe mich ein bisschen geoutet und dafür auch die entsprechenden Kommentare im Netz bekommen, als jemand, der sagt, dass dieses Lamento, was wir im Moment oft hören von ehemaligen DDR-Bürgern oder Leuten, die im Osten leben und nicht wie Björn Höcke in den Osten dann sozusagen gewandert sind, dass dieses Lamento, man hat uns übel mitgespielt, man hat uns gedemütigt, wieder dieses Wort, man achtet uns nicht, dass dieses Lamento eines ist, von dem ich glaube, dass es ein sehr aufgesetztes Gefühl ist. Man kann auch sagen, ein manipuliertes Gefühl. Und Björn Höcke ist dafür ein tolles Beispiel, der, und nicht nur er, den vielen Menschen in Sachsen, Thüringen es gewissermaßen in den Mund legt, dass sie sich gedemütigt fühlen sollten von der Westpresse, von den Westpolitikern, von den westlichen Industrieunternehmen, die dort agieren oder auch jetzt nicht mehr agieren. Und diese Art von Interpretation, dass das, was in diesen 25, 26 Jahren der Vereinigung passiert ist, eine Demütigungserfahrung, auch eine Demütigungsabsicht gewesen ist, das ist eine sehr machtvolle Erklärung, eine machtvolle Deutung, auf die sich viele Leute gerne einlassen. Ob es wirklich eine Demütigung gewesen ist, bevor diese Erklärung sozusagen im Raum stand, das steht zur Debatte.
Das Internet bestimmt unser Leben in vielerlei Hinsicht, auch sozusagen unter den Aspekten, mit denen sich Ute Frevert, die Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, professionell beschäftigt. Stichwort Hass, Stichwort Wut. Wenn Sie sich all das, was da im Internet passiert, angucken, was fällt Ihnen da in erster Linie ein und was fällt Ihnen da in erster Linie auf?
Beim Stichwort Hass fällt mir auf, dass etwas, was eigentlich bislang in der langen Geschichte des Hasses, wenn man das mal so plakativ formuliert, immer gefehlt hat, nämlich eine positive Wertschätzung des Hasses. Also Hass ist eigentlich immer etwas gewesen, auch übrigens im Nationalsozialismus, dessen man sich nicht gerne gerühmt hat. Aha. Also Hass zu empfinden macht hässlich. Das ist heute anders. Hass ist zu einer Produktivkraft geworden. Man bekennt sich zu seinem Hass, fühlt sich toll mit seinem Hass auf, you name it, also wechselnde Objekte, und bezieht daraus Kraft. Und das ist was ganz Neues.
Wie gehen wir mit sowas um? Und was hat das langfristig auch für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, wenn sowas salopp formuliert plötzlich salonfähig ist?
Es ist eben nicht salonfähig, und dass man immer wieder darauf verweist, dass Hass eben in der Tat hässlich macht, dass es zivilisatorische Verhaltensweisen untergräbt und trotzdem irgendwo respektvoll oder zumindest zivilisiert, höflich, bestimmte Formen wahrend mit ihm umzugehen habe, wenn ich denn mit dieser Person in einer und derselben Gesellschaft weiterhin leben möchte.
Was halten Sie von der Idee, mit Hasstiraden gar nicht umzugehen, die sozusagen ins Leere laufen zu lassen?
Ich glaube, das funktioniert nicht, weil diese Hasstiraden, und das ist auch wiederum eine Botschaft und eine Option, eine neue Möglichkeit, die das Internet schafft, die finden ja ihre eigene Bubble, sozusagen, wie wir sagen. Also sie finden ihre Follower. Und man kann wunderbar existieren, wenn man nur sich mit seinen Followern umgibt. Das gilt übrigens für alle Lager. Ja? Also klar. Man liest nur das, was einem ohnehin in den Kram passt. Man wird geliked von den Leuten, die man auch liked. Und das ist so eine Abkapselung. Das würde ich dann wirklich auch als einen Zerfall der Gesellschaft beschreiben. Und dagegen muss man angehen. Dagegen muss man auch durch einen Gegendiskurs antworten.
Aber letztlich muss ja jeder, der mehr oder weniger dann auch im öffentlichen Leben steht und von irgendwelchen Hasstiraden betroffen ist, für sich entscheiden, wie er darauf reagiert und ob er darauf reagiert.
Ja, aber ich erzähle Ihnen da nichts Neues. Was mich sehr, sehr beeindruckt hat, sind Aktivitäten. Ich glaube, Renate Künast hat das als eine der ersten gemacht in Berlin damals als Grünen-Politikerin, die sich nun auch nicht über einen Mangel an solchen Hass-Mails zu beklagen hatte. dass sie zu den Leuten hingegangen ist und einfach geklingelt hat und gesagt hat, hier bin ich, sagen wir jetzt einfach, was sie gegen mich haben. Und die Leute waren off guard, die waren also fassungslos und haben dann mit ihr gesprochen. Und dieses Miteinander sprechen, einem in die Augen gucken und durchaus unterschiedliche Positionen zu formulieren, aber trotzdem den Respekt vor der Person nicht zu verlieren, das hat gewirkt.
Es wirkt in jedem Fall deeskalierend.
Ja.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Mein Vergnügen.
Eins gehört.